Ihr seid 60 Stunden dafür unterwegs gewesen.
60 Stunden mit einem lokalen Zug durch Afrika. Der Zug wird überwiegend, also zu wirklich 99% von den Locals benutzt. Also es ist wirklich eine Lebensader für diese Dörfer, die dort im Hinterland sind. Tja, das macht einfach ein spektakuläres Erlebnis.
Ihr seid aber auch rüber über die Grenze, weil ihr ja sowieso, euer Plan war ja nach Mosambik und dadurch müsstet ihr aber jetzt erstmal durch Simbabwe durch.
Simbabwe ist für mich, bevor ich dort war, ist ja so der Inbegriff von einem, sagen wir mal, Failed State. Also von einem Staat, wo überhaupt nichts klappt.
Und dann seid ihr runter zu den Vic Falls. Das ist ja auch eine sehr andere Erfahrung, ne?
Wenn du dann dort zum ersten Mal diesen Fällen gegenüberstehst und siehst, was dort darunter rauscht, denkst du einfach nur, oh mein Gott.
Du hast, glaube ich, gesagt, dass du in Mosambik einen der schönsten Strände ever gefunden hast. Chris, schön, dass du da bist, dass wir weitersprechen über dein Erlebnis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Einmal durch Ostafrika von Kenia, Tansania, Sambia, Simbabwe nach Mosambik. In der ersten Folge haben wir schon ganz viele Dinge über Kenia und Tansania erfahren. Und jetzt kommen die restlichen drei Länder. Und um von Tansania nach Sambia zu kommen, habt ihr eine schon relativ besondere Art und Weise gewählt. Ihr seid 60 Stunden dafür unterwegs gewesen.
Genau.
Wie?
Mit dem Zug, genau. Und man, alle, die jetzt vielleicht neu dazu sind, sie haben sich nicht verhört, ne? Es sind wirklich 60 Stunden, also 6-0, keine 16 Stunden. Das nur um zur Klarstellung, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Es war 60 Stunden mit einem lokalen Zug durch Afrika.
Und es ist ein älterer Zug, hast du geschrieben, und aber er wird wahnsinnig liebevoll von den Employees, von den Mitarbeitern gepflegt. Von wo nach wo ging es und was hat es denn so besonders gemacht?
Genau, also der Zug, das ist der Tazara-Zug, T-A-Z-A-R-A. Der fährt von Tansania nach Sambia, startet in Dar es Salaam und fährt dann bis fast vor die Tore nach Lusaka, was ja Sambias Hauptstadt ist. Zwei, drei Stunden davor macht der Stopp. Warum man nicht nach Lusaka fährt, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es Gleise geben würde. Auf jeden Fall. Wir sagen jetzt mal bis nach Lusaka, aber es kommt noch 3 Stunden bis fort dazu. Und die Strecke sind, ich habe es mir zuerst gar nicht nochmal angeschaut, aber wenn ich mich richtig erinnere, sind es um die 1700 Kilometer. Vielleicht kann der Sebastian nochmal kurz nebenbei das verifizieren. Und es geht einfach durch die komplette afrikanische Landschaft. Und man sieht nicht nur die Landschaft, sondern auch im Prinzip die komplette afrikanische Kultur. Ne? Also der Zug wird überwiegend, also zu wirklich 99% von den Locals benutzt, wobei die meistens nur innerhalb des Landes fahren, also nur innerhalb von Tansania die Strecke. Dann war er über die Grenze relativ leer und in Sambia direkt nach dem Grenzübergang fühlt er sich dann wieder enorm. Der ist richtig lang, also 15, 20 Waggons. Entsprechend würde ich sagen, es sind dort mindestens 1.000 bis 2.000 Leute drin. Also es ist wirklich eine Lebensader für diese Dörfer, die dort im Hinterland sind. Und ja, das macht es einfach ein spektakuläres Erlebnis. Man muss dazu sagen, wir hatten unsere eigene Kabine, ist jetzt übertrieben, Abteil mit Betten einfach, ne? Es ist so, dass man dort, es gibt Sitzabteile meines Erachtens, würde ich aber aufgrund der langen Distanz logischerweise nicht empfehlen. Aber auch die Kabinen oder die Betten eigentlich sind absolut erschwinglich. Das hat jetzt nichts mit diesen Luxus-Night-Trains oder Luxus-Trains, Luxus-Zügen, die es da manchmal in Afrika gibt, zu tun. Die komplette Strecke kostet pro Bett um die 40 Euro, 40 Dollar, sowas in der Richtung war, komplett für die 2,5 Tage.
In der Kabine?
Im pro Bett 40 Dollar, genau. Und es ist so, es sind 4er-Kabinen und wenn man als Paar reist und man möchte in derselben im selben Abteil reisen, muss man alle vier Betten buchen, weil es gibt keine gemischtgeschlechtlichen Abteile.
Also 160 Euro.
Genau, aber trotzdem haben wir für 2,5 Tage
für 3 Tage
sozusagen, genau, oder 3 Nächte waren es dann im Endeffekt und 1700 Kilometer und allem drum und dran 160 Euro zu zweit bezahlt, also absolut wirklich lokaler Preis und ja, tolles Erlebnis deswegen, wenn man da gemütlich sitzen kann und alles vorbeiziehen lassen kann. Und du hast es gerade schon gesagt, er ist alt, ja, er rattert, er klappert, aber er ist gut gepflegt. Man kann auch an Tag 3 noch auf die Zugtoilette gehen. Von daher ganz, ganz tolles Erlebnis.
Und was sieht man dabei? Also wenn dann Tansania und Sambia am Fenster vorbeiziehen. Was ist das für eine Landschaft? Was sieht man dabei? Wo führt das durch?
Ist schwierig zu beschreiben, würde ich sagen, weil es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, oh, man sieht jetzt hier zum Beispiel haufenweise Tiere an der Strecke. Ne? Da stehen nicht die Elefanten daneben. Ich meine, wir haben einmal irgendwo so in weiter Entfernung irgendwo ein Zebra oder so ein Tier in Anführungsstrichen gesehen, aber das ist jetzt nicht wirklich das Tolle daran, weil die stehen dann meistens so weit weg. Ne? Die stehen auch nicht direkt neben der Strecke, wenn dann so ein Zug angerauscht kommt. Ne? Es gibt auch relativ wenig jetzt spektakuläre Gebirgszüge. Also das muss man sich jetzt auch nicht vorstellen, dass man da jetzt durch die allerspektakulärste Landschaft fährt, die einen dann bis ans Lebensende sozusagen im Gedächtnis bleibt. Das ist einfach so diese, ich würde sagen, die Verbindung aus der afrikanischen Natur- und Kulturlandschaft, also immer mal wieder kleinere Dörfer, dann weite, unbewohnte Landstriche, dann Felder, die gerade bewirtschaftet oder bestellt werden. Ja, ab und zu dann mal ein kleines Städtchen, wo dann auf dem Bahnhof logischerweise hoher Betrieb ist. Auch mal kleinere, nennen wir es mal Mittelgebirge oder Hügellandschaften, sowas in die Richtung. Ja, also einfach ein guter Mix. Man fährt ja da wirklich sehr, sehr weit auch ins Landesinnere rein. Und das gepaart einfach mit dieser Zugromantik, würde ich es mal nennen. Ne? Wenn man dann einfach so schön durch da aus dem Fenster rausguckt. Das finde ich übrigens für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesen alten Zügen, dass man dort die Fenster noch aufmachen kann und dann wirklich so schön wie früher einfach seinen Kopf raussteckt und man sieht hinten 10 Waggons dran, vorne 10 Waggons, dann neigt sich der Zug so schön um die Kurve, daneben eben diese tolle Landschaft. Das ist für mich einfach ja, Zugromantik pur und in dem Sinne auch so ein bisschen Entschleunigung vom typischen effektiven Leben, wo man mal schnell überall hinfliegen kann oder wo man mal einfach dann seine To-Do-Liste abarbeitet, sondern einfach diese Landschaft genießen, dabei eben Abschnitte von Afrika zu sehen, die man anderweitig nie sehen würde, ne, weil dort nichts touristisch ist oder so. War einfach das die faszinierende, würde ich mal sagen, Kombination davon.
Bist du dann auf dieser 2,5-3 Tage Reise auch mit den Leuten im Zug in Kontakt gekommen?
Muss ich ehrlich sagen, eher weniger, weil dadurch, dass wir unsere eigene Kabine dort hatten oder unser eigenes Abteil, waren wir jetzt, das ist ja so der Klassiker, ne? Wenn man so im Vierer- oder Sechserabteil ist, ne, dann quatscht man natürlich mit 2 Mitleuten. Das war eher nicht der Fall aus dem Grund. Ich habe oft gelesen, dass sich die Leute da ins Restaurant setzen oder in die Bar und dort dann Kontakte knüpfen. Wir haben auch in einem Restaurant gegessen, hat sich aber dann irgendwie nicht ergeben, dass man sich da viel ausgetauscht hat oder so. Also da muss ich ehrlich sagen, in dem Sinne mal nein. Auf anderen Zügen hat es geklappt. Und ich weiß auch, ich habe viele Reiseberichte gelesen von anderen, die den Zug genommen haben, die gesagt haben, absolut, also da kommt man sehr einfach, wenn man das möchte, in Kontakt. Hat sich in dem Sinne nicht ergeben, aber wer das möchte, kann das sicher auch machen.
Und dann seid ihr Lusaka, du hast gesagt, er fährt nicht bis nach Lusaka direkt, sondern irgendwie davor, dann musst du noch ein bisschen Bus fahren. Und dann wart ihr in Sambia und nicht irgendwie an der Grenze Tansania-Sambia, sondern schon sehr weit, also eigentlich schon fast in Zimbabwe. Was habt ihr denn in Sambia erlebt?
Vielleicht noch ganz kurz, was mir noch einfällt, wenn ich bloß kurz zur, was jemand nachschauen möchte, ne? Der Zug von Tansania nach Sambia, also offizieller Fahrplan sind immer zwischen 44 und 48 Stunden. Wenn man den aber nehmen möchte, man sollte sich immer einen Tagbuch vereinbaren, weil er hat eigentlich immer zwischen 5 und 15 Stunden Verspätung. Das okay. ist wirklich, das ist wirklich die Regel, ne? Und deswegen sind es bei uns dann 60 Stunden geworden. Und eigentlich sind es nur 2 Nächte, aber es waren dann halt 3 Nächte, weil es eben 12 oder 14 Stunden mehr waren.
Okay, ja, das ist gut zu wissen.
Genau, richtig. Ne? Nee, Sambia haben wir uns erstmal in Lusaka ein paar Tage quasi entspannt. Ist jetzt auch mal in der afrikanischen Hauptstadt entspannt, ist jetzt auch relativ. Aber haben wir zumindest mal ein paar Tage etwas ruhiger eingelegt, weil wir ja gerade in Tansania, ne, wie im letzten Podcast besprochen, sehr viele unternommen haben, sehr viele unterwegs waren. Da hat man in Lusaka, nee, in Lusaka hat man tatsächlich fast gar nichts gemacht. Und dann hat man eigentlich zwei Highlights in Sambia oder zwei wesentliche Trips, Abenteuer, Erlebnisse, wie auch immer man es nennen mag. Das eine war im Lower Zambezi National Park. Da gab es so eine Art auch Glamp, also so ja etwas besseres ausgestattetes Camp, wo wir unter anderem eine Flusssafari gemacht haben und Krokodils und Hippos gesehen haben. Und die auch sehr, sehr nah waren. Also die hätte man auch fast streichen können, um da nochmal auf das Zebra vom letzten Podcast zurückzukommen. Und dann natürlich die Victoria-Fälle. Ja, das ist klar die Top-Attraktion von Sambia, wo es dann auch rüber nach Zimbabwe geht. Ist ja quasi die geteilte Attraktion von Sambia und Zimbabwe.
Genau. Lower Zambezi, wie der Name schon sagt, Zambezi River. Wie schwer war es, von Lusaka dahin zu kommen?
Mittelmäßig, würde ich sagen. Also man braucht schon auch ein bisschen wieder, ich würde sagen, ja, kleines bisschen Reiseerfahrung, dass man einfach weiß, wie man so vorankommt. Ne? Also ich würde jetzt auch Sambia vielleicht nicht für den ersten Individualreisetrip empfehlen. Ne? Also man muss ja jetzt kein Reiseexperte sein, aber so ein bisschen zumindest wissen, wie man von wo nach wo kommt. Der erste Schritt ist relativ einfach. Man nimmt einen Bus, das war ein relativ normaler, ein einstündiger Reisebus, ne, so 40, 50 Sitze, der ist auch gar nicht mal so vollgequetscht war, zu einer Stadt im Süden, die relativ nah an der Grenze von Zimbabwe schon ist. Ich weiß nicht, ich habe die Karte jetzt gerade nicht offen, aber ich kann sie mir aufmachen. Ich glaube, irgendwas mit K, die Stadt. Und dann fahren von dort.
Kariba?
Bitte?
Kariba?
Ja, der Lake Kariba ist dort an der Seite. Ja, ich gucke es mal nach nebenbei. Dann fahren wir von der Stadt mit einem 4x4 Pickup die letzten 30, 40 Kilometer rein. Das war dann auch relativ spannend. Da muss man sich erst ein bisschen rumfragen oder haben wir uns erst ein bisschen rumgefragt, weil das dann schon so Informationen sind, die nicht so ganz im Internet zugänglich sind, weil einfach kaum jemand das hinfährt. Und da hatte dann dieser Truck auch noch, oder dieser Pickup auch noch eine Reifenpanne. Da haben wir erstmal eine halbe Stunde Pause gemacht. Aber so wie die damit umgegangen sind, scheint das gang und gäbe zu sein. Jetzt schaue ich gerade, nach Chirundo sind wir gefahren. Den auch von Chirundo mit dem Bus und dann von Chirundo in die Gegend von Chiava mit dem Pickup. Und ja, dann waren wir am Zambezi River und konnten dann dort quasi fast neben den Hippos und Krokodilen schlafen. Also im Fluss ist dort keiner baden gegangen.
Ja, nee, das ist auch, aber das ist, da bist du schon fast bei den Mana-Pools und das ist halt schon auch richtig, richtig wild da oben.
Ja.
Und deswegen hatte ich gefragt, wie schwer war es, da hinzukommen, weil die meisten, die fliegen ja mit dem Flieger dann quasi in einen dieser Private Airstrips und machen dann ihre Safari dort und diese Region dort ist ja, wenn man auf der anderen Seite des Flusses ist, in Mana Pools, ist ja so die Heimat der Walking Safari, wo es einfach so wirklich wild ist, wo du die Elefanten auf den Hinterbeinen hast, wie sie halt die Marula-Bäume, die Nüsse da runterholen und so. Und wie lange wart ihr dort?
Das waren zwei Nächte. Und dann wieder nach Lusaka zurück. Und dann auch nochmal 1-2 Nächte Lusaka und dann Richtung Victoria Falls. Sambia war gemeinsam mit Zimbabwe das kürzeste Land unserer der 5 Länder.
Okay, und dann seid ihr runter zu den Vic Falls. Wie war das? Das ist ja auch eine sehr andere Erfahrung, ne?
Genau, absolut. Wobei dafür, dass es ja eigentlich der Name schlecht ist in der Gegend, war es auch absolut entspannt. Also Livingston, das ist ja die Stadt auf der Sambia oder auf der Seite Sambias, die zu den Victoria Falls gehört. Absolut gemütlich. Touristenaufkommen viel, viel geringer, als ich das von dem Namen Victoria Falls erwartet hätte. Ist ein bisschen mehr auf der Zimbabwe-Seite. Aber trotzdem, also absolut entspannt dort. Und ja, die Fälle zu sehen, also ich meine, ich habe auch schon doch viele Wasserfälle auf der Welt gesehen, ne? Bin generell auch, würde ich mal sagen, Wasserfall-Fan. Aber wenn du dann dort zum ersten Mal diesen Fällen gegenüberstehst und dir denkst oder und siehst, was dort darunter raussteht, denkst du einfach nur, oh mein Gott. Beziehungsweise je nachdem, wie man von wo man kommt, sieht man vorher schon die Gischt in die Luft wirbeln. Man sieht die Wasserfälle noch gar nicht, aber du hast einfach wie so eine riesen Gischtglocke da oben drüber. Das ist Wahnsinn. Also absolutes Muss, das zu sehen, entweder von der Seite Sambias oder von Baptist.
Was würdest du empfehlen?
Man sieht ein bisschen mehr oder man hat ein bisschen mehr verschiedene Anblicke von der Seite Zimbabwes.
Sambia, weil man quasi auf das Wasser schaut, wie es runterkommt, ne?
Naja, von Sambia aber auch. Also es ist ja im Prinzip, man kann sich das wie so ein die in so einem Halbkreis vorstellen, ne? Und der Halbkreis ist in der Mitte geteilt und dort ist der Grenzübergang. Also sozusagen von dem Halbkreis aus hat man den Blick. Man sieht es von der Sambia-Seite auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich würde sagen, Zimbabwe-Seite hat ein bisschen mehr verschiedene Anblicke, aber Sambia ist eben gemütlicher, es ist auch weniger Touristen, aber geht beides. Also ich würde jetzt nicht extra mal angenommen, man macht einen Zimbabwe-Urlaub, ne, oder eine Zimbabwe-Safari irgendwie, würde ich jetzt nicht extra auf die Sambia-Seite rüber, nur um die Victoria-Felder zu sehen. Und genauso andersrum, wenn ich in Sambia bin, aber ich will eigentlich gar nicht nach Zimbabwe, muss man jetzt nicht auf die Zimbabwe-Seite, um dort noch die andere Seite der Felder zu sehen. Wir haben beide gesehen, war beides spannend und schön anzusehen, aber muss man nicht machen.
Aber gibt einen Stempel mehr.
Das stimmt. Und ich glaube sogar auch, also visa-technisch müsste es kein Problem sein, weil man kann relativ einfach hin und rüber. Ja. Müsste man sich aber noch mal, es war irgendwas, aber es kriege ich gerade nicht mehr ganz zusammen. Warum jetzt dieses einfach mal ganz kurz rüber und wieder zurück? Warum man zumindest aufpassen sollte. Aber ich glaube, mit dem deutschen Pass ist es kein Problem. Weil da braucht man kein Visum. Wenn man Visum braucht, dann hat man in der Regel nur ein Single-Entry-Visum. Und wenn du dann mal kurz nach Zimbabwe gehst, dann ist dein Visum für Sambia sozusagen ungültig.
Okay. Also dann muss man vielleicht noch ein bisschen fast, sich informieren.
Genau, den besten Weg hat man fast im Grenzübergang. Das ist das Spannende. Also angenommen, man ist jetzt Ultra-Low-Backpacker und will gar nichts zahlen, dann kann man sich die Eintrittsgebühr auch sparen. Wenn ich mich richtig erinnere, sind es auf Sambia $30 US-Dollar. In Zimbabwe mittlerweile 50 US-Dollar. Und wenn man jetzt sagt, nee, für Wasserfall will ich das nicht zahlen, kann man theoretisch einfach nur normal über die Grenze rüber, so wie man eben zwischen den Ländern herwechselt, weil die Grenze, also zwischen der Sambia-Grenze und der Zimbabwe-Grenze, ist quasi eine Brücke und die hat einen absolut spektakulären Blick auf die Fälle. Also der ist nicht schlechter als von dem sozusagen Territorium, wo man Eintritt bezahlen muss.
Good to know. Wieder was gelernt. Ihr seid aber auch rüber über die Grenze, weil ihr ja sowieso, euer Plan war ja nach Mosambik und dadurch müsstet ihr aber jetzt erstmal durch Zimbabwe durch. Was habt ihr denn da alles gemacht?
Zimbabwe ist ja auch nicht so das, sagen wir mal, allereinfachste Reiseland. Aber auch da muss ich sagen, waren wir in dem Sinne wieder positiv überrascht, weil Zimbabwe ist für mich, bevor ich dort war, ist ja so der Inbegriff von einem, sagen wir mal, Failed State, ne? Also von einem Staat, wo überhaupt nichts klappt. Ne? Man kennt eigentlich nur, Zimbabwe ist immer in Kombination mit der Hyperinflation, die viele Jahre hatten, mit korrupten Politikern, dass dort eigentlich sonst nicht viel gibt, außer vielleicht Safari oder funktionieren oder so. Und dafür, dass ja Zimbabwe, also ich weiß nicht, was du für ein Image von Zimbabwe hast, bevor du dort mal warst oder bevor du zum ersten Mal Kontakt mit Zimbabwe hattest. Das ist nicht das beste Image, oder?
Naja, also mein Image ist immer ein Safari-Image.
Ja, genau.
Und die Heimat der Walking Safari und richtig, so weiter genau. Und so fort. Und Robert Mugabe.
Richtig, ja.
Und natürlich so Südrhodesien und all so solche Geschichten. Aber ja.
Genau, ne? Also zumindest eben. Ich kann ja auch für mich persönlich sprechen, hatte ich jetzt von Zimbabwe so, was so Infrastruktur und das ganze Leben anbetrifft, jetzt wirklich nicht viel erwartet. Einfach nur irgendwie durchkommen, so nach dem Motto. Und auch dafür ist Zimbabwe war's echt gut. Also man kann ganz normal mit dem Bus von A nach B fahren. Ne? Es gibt ganz normal Supermärkte. Politik spielt eigentlich keine große Rolle. Währungssystem, außer dass sie zwei Währungen haben, was am Anfang ein bisschen konfus zu verstehen ist, ist das absolut easy. Man kann auch mit Kreditkarte Geld abheben, man kann mit Kreditkarte bezahlen etc. Also wirklich alles wie in jedem fast x-beliebigen Reiseland. Ne? Und das hat uns in dem Sinne schon ein bisschen positiv überrascht. Vielleicht waren da auch die Erwartungen irgendwie einfach zu krass oder chaotisch, was man in Zimbabwe erwartet. Auf jeden Fall, das war sehr, sehr gut. Wir sind dort, wir hatten im Prinzip im Wesentlichen zwei Stationen, drei. Das erste Victoria-Fälle, hatten wir gerade schon besprochen. Dann geht's von dort eigentlich fast nur nach Bulawayo weiter, was die zweitgrößte Stadt ist in Zimbabwe. Oder in die Hauptstadt Harare, kann man so sagen. Das sind aber dann nochmal 4 Stunden mehr oder so und 8 Stunden Busfahrt haben uns dann gereicht. Im Bulawayo gibt es einen Nationalpark in der Umgebung. Das ist der Matobo-Nationalpark und dort kann man sehr, sehr gut Rhinos beobachten. Und deswegen haben wir dort eine kleine Safari gemacht, sozusagen, um die eben zu sehen. Und sind dann zur Grenze von Mosambik weiter in Mutare, was sehr überraschend war, weil das eine sehr, sehr schöne Wanderregion ist und man dort wirklich auch sehr, sehr gut einfach individuell wandern kann. Was ich jetzt eben auch von einem Gebirge in Zimbabwe nicht unbedingt erwarten würde.
Jetzt hast du in Bulawayo den Huange-Nationalpark, den habt ihr ausgelassen.
Ja, genau. Mhm.
Der soll ja auch unglaublich gut sein.
Mhm. Genau.
Unglaublich guter Ort für Safaris. Und ja.
War aber, glaube ich, individuell relativ schwierig machbar und da haben wir gefühlt eben schon in Kenia, Tansania und dann auch in Zimbabwe mit der Flusssafari, die hatten Safari technisch, sagen wir mal, gut aufgestellt waren in den letzten Wochen oder Monaten, haben wir dann gesagt, müssen wir jetzt nicht noch.
Kann man extra davon etwa genug bekommen?
Nee, das nicht unbedingt, aber wie gesagt, wir haben schon noch ein bisschen geschaut, welche Aktivitäten sind, jetzt nicht sagen notwendig, es ist der Reisen, ne? es ist ein Wunsch, ein Traum, was wir da machen können, aber zumindest, welche Aktivitäten wollen wir machen und welche haben wir vielleicht schon gemacht und müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal machen, gerade weil ja dann, wenn man sich für solche Aktivitäten entscheidet, speziell Safaris, wird es ja dann doch immer ein bisschen teurer und haben wir dann einfach abgegeben.
Ja, nee, das verstehe ich.
Aber wir, also,
es ist ja natürlich auch so, dass Safari einfach immer teuer ist, weil halt eben so viel halt eben auch in Conservation halt eben auch geht, ne? Habt ihr denn Nashörner gesehen?
Ja, haben wir gesehen, genau.
Was haben die dann da? Weißt du, ob das Breitmaul- oder Spitzmaul-Nashörner sind? Ich würde jetzt mal irgendwie vermuten, dass es Spitzmaul-Nashörner sind von der Region, von dem, was ich hier sehe, aber ich habe keine Ahnung.
Müsste ich ehrlich gesagt auf meinem Blog nachschauen, da habe ich es mit Sicherheit geschrieben, welches war. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Deswegen schreibe ich Sachen immer auf und weil ich mir dadurch dann immer im Notfall nachgucken kann. Und
Habt ihr einen Guide gehabt?
Ja, haben wir einen Guide gehabt. Das geht.
Und hat er gesagt, die sind eher aggressiv oder eher entspannt?
Die waren eher entspannt. Also wir waren sehr, sehr nah dran. Wir waren 2-3 Meter, lass es 10 gewesen sein oder 20.
Okay, dann sind es wahrscheinlich ja. Breitmaul-Nashörner.
Ja.
Black Rhinos sind eher nicht so für ihr Gemüt bekannt.
Wie heißen die einfach auf Englisch dann? Die White Rhinos?
White.
Ja, ich glaube, da machst du die White, wenn du so sagst, ja.
Und White Rhinos sind halt massiv. Also ja. richtig groß.
Richtig, genau. Das dürften die dann gewesen sein, ja.
Und vielleicht kannst du dich daran erinnern, ob die auf dem Boden gegrast haben oder in den Büschen.
Auf dem Boden, definitiv.
White Rhino.
Ja, dann passt alles zusammen. Sehr gut.
haben wir das auch geklärt. Also White Rhinos. Sieht sehr bergig aus, weshalb ich gedacht habe, dass es vielleicht Black Rhinos sind.
Ja, und die White Rhinos sind auf Deutsch die Spitzmaul. Oder?
Breitmaul.
Breitmaul.
Breitmaul ist white. Breit, white.
Ach so, white.
Ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen lost in translation. Also, ja. Es kommt von white, aber ist dann irgendwann white die Farbe geworden. Okay, deswegen haben sie die anderen black genannt, weil es einfach der Kontrast zu dem ist.
Interessant.
Und, genau, aber white ist von white mouth.
Ja, das ist spannend.
Und genau, und Spitzmaul-Nashörner, die sind halt eben Browser. White sind, die essen Gras, ne? Und die Schwarzen, die sind halt eben eher für Gestrüpp und Blätter. Genau, okay, also Matobo. Und dann habt ihr da noch eine Safari gemacht und seid dann rüber. Da hast du gesagt, wandern konnte man ganz gut in Mutare. Da seid ihr dann auch wahrscheinlich irgendwie mit einem kleinen Bus von A nach B gekommen. Und seid ihr dann direkt rüber nach Mosambik oder habt ihr dann in Mutare noch einen Stopp eingelegt?
Ja, Mutare war dort, wo wir wandern waren. Mutare ist sozusagen das Basisstädtchen rund um die Eastern Highlands, heißt es dort. Und dort waren wir 2-3 Tage wandern. Zwei Touren, insgesamt waren wir, glaube ich, 4 Tage in Mutare und dann zweimal wandern. War sehr, sehr spannend, dort durch die Dörfchen zu wandern, Aussichten zu genießen und so weiter. Also das ist immer mal schöner Kontrast zu eben geführten Aktivitäten. Und Mutare ist fast dann ein Grenzschädchen und dann sind wir nach Mosambik rüber.
Gibt ja auch gar nicht so viele Grenzübergänge, ne?
Zwischen Zimbabwe und Mosambik? Nee. Ich glaube, von Bulawayo geht es nicht direkt rüber. Da muss man über Südafrika. Ich muss jetzt auf die Karte gucken, oder mal.
Nee, weil Südafrika ist genau ja auch, also von, da kommst du ja erstmal, musst du ja über Pafuri kannst du rüber, ne? Also du musst dann.
Ja, genau. Also von Bulawayo geht es nur über, ich glaube, da geht es sogar nur über Botswana oder direkt nach Südafrika, müsste es eingeben. Aber ja, zwischen Zimbabwe und Mosambik, es gibt im Norden noch einen.
Und dann wart ihr da wandern und lass uns mal so jetzt ein bisschen über auch Mosambik sprechen. Du hast, glaube ich, gesagt, meine ich mich zu erinnern, wenn ich das so in deinem Dokument, was du mir geschickt hattest, dass du in Mosambik einen der schönsten Strände ever gefunden hast?
Strände, ich würde sagen Stranddörfchen oder Strandörtchen, so dieses komplette Setup im Prinzip.
Und warum eigentlich überhaupt Mosambik? Also warum ist eigentlich eine Frage, die ich in der letzten Folge mal hätte fragen sollen. Warum diese Route? Wie ist die überhaupt entstanden?
Ich habe es in der letzten Folge kurz angedeutet, dass meine Frau aus der Karibik ist, die ist Dominikanerin. Und Dominikaner haben jetzt mit ihrem Reisepass nicht die unbedingte Reisefreiheit. Und da ist im Prinzip Ostafrika aber sehr geeignet, weil eben diese 5 Länder komplett ohne Visum bereisbar sind. Und das war dann, sag ich mal, eine gute Entscheidung zu sagen, ja, dann fangen wir einfach mal an und gucken mal, wie wir da kommen. Ne? Ja, anstatt jetzt direkt irgendwie vorher 3 verschiedene Visumsanträge zu stellen. Ist eine etwas ungewöhnliche, aber einfache Erläuterung.
Nee, macht aber total viel Sinn, weil ich meine, Visa, je nachdem welches Land, ich meine, wir kennen das nicht.
Ja, eben, genau.
Das ist so krass, da muss man auch erstmal für gereist sein, zu wirklich zu verstehen, was das für ein krasses Privileg ist, irgendwie 80 Euro für so ein kleines Büchlein zu bezahlen, was übrigens nicht gehört, sondern immer noch der Bundesrepublik.
Ja.
Dass man damit einfach fast die ganze Welt sehen kann, mit Visa on Arrival oder halt irgendwie einem kurzen Formular und irgendwie hier 50 Euro, da 80 Dollar oder sonst irgendwas zu zahlen und man einfach gar keinen Stress hat und deine Frau und viele Afrikaner, viele Menschen aus diesen Ländern, in denen ihr wart, die müssen unglaubliche Gebühren bezahlen.
Genau.
Ich glaube, ich hab erst vor einer Woche oder so gelesen, dass Nigerianer, wo wir umsonst einfach so rein können oder visafrei und so weiter, in der EU oder in der UK, weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, Millionen an Euro oder Pfund ausgeben, nur um ein Visum zu beantragen, ohne zu wissen, ob sie es bekommen. Und irgendwie Millionen werden abgelehnt und dann stehst du da und kannst erstens nicht einreisen und dein Geld ist weg. Also das ist total krass, was für ein Business tatsächlich oder was für eine Industrie hinter dieser Visa-Gebühren ist, von dem wir überhaupt gar keine Ahnung haben.
Ja, da sind wir sehr, sehr privilegiert und sollten das immer zu schätzen wissen, ja.
Also total irre. Und deswegen habt ihr halt quasi diese Länder euch rausgesucht.
Genau.
Okay. Und ja, dann lass uns jetzt mal ein bisschen über Mosambik sprechen.
Ja, genau.
Also was habt ihr da erlebt?
Ja, der Auftakt war relativ spannend, wenn man das so möchte, weil das war, wir hatten ja schon oft jetzt in diesem Podcast und auch im letzten über den Transport gesprochen und dort hatten wir tatsächlich wirklich die schlimmste Busfahrt der ganzen Tour. Und das war nicht die, wo wir das ja schon kurz angesprochen hatten, wo 24 Leute in einen Achterbus gequetscht wurden. Das war nur eine Stunde, das ging dann irgendwo. Es war zwar völlig unbequem logischerweise, aber eine Stunde hält man sowas mal aus, ne? Aber das war direkt dann nach der Grenze von Simbabwe nach Mosambik geht's 2 Stunden ungefähr in die nächste Stadt, die heißt Chimoyo, gibt's eigentlich nicht viel zu sehen dort. Und wenn man dann eben nach Süden möchte von Mosambik, wo sich so die, sag mal, etwas interessanteren Orte befinden, gibt es eigentlich nur einen Bus in Richtung, der fährt bis nach Maputo durch, in die Hauptstadt Mosambiks. Man kann aber unterwegs aussteigen. Und der fährt, erstens fährt er nur einmal am Tag ab und das ist früh um 4. Und da darf man dann irgendwie in einer afrikanischen Stadt eben dort sich seinen Bus suchen. Informationen sind sehr, sehr spärlich, also das war wirklich eine Herausforderung, dort sowohl den Bus zu finden, als auch ein Ticket zu bekommen und so weiter. Und dann war auch die Busfahrt, also wir sind über die Nationalstraße Nummer 1 gefahren von Mosambik, was im Prinzip die einzige Nord-Süd-Verbindung ist, die sozusagen die das komplette Land verbindet. Ne? Also es wäre wie bei uns die A7 irgendwie, ne? Wobei es ja bei uns noch viele andere Autobahnen gibt. Aber es gibt wirklich nur diese eine Hauptstraße im Prinzip dort. Ne? Und die war einfach in so schrecklichem Zustand, weil also Schlaglauf an Schlaglauf, oft oder teilweise gar nicht geteert, einfach nur unglaublich, wie man dort durchgeschüttelt, durchgerattet wurde. Also normal schreibe ich immer Texte im Bus auf meinem Laptop, habe ich dann dort sein lassen, weil es einfach den Laptop so hin und her geschüttelt hat. Und oder noch dazu kam dann, dass sie dann irgendwann nach 2-3 Stunden Fahrt das WC im Bus zugemacht haben und man dann nur noch draußen konnte und da aber die Pausen sehr irregulär waren. Also es war wirklich, wir waren froh, als wir aus dem Bus raus waren, sagen wir so. Aber es hat sich dann gelohnt. Wir waren an einem wirklich schönen Fleckchen gelandet. Von daher hat sich's gelohnt. Aber auch das gehört dazu. Ja, auch das kann mal passieren. Interessanterweise muss man dazu sagen, es hätte auch keine Alternative dort gegeben. Ne? Manchmal erwischt man ja so die falsche Busgesellschaft oder man sagt, naja, dann hätten wir lieber die andere Strecke genommen, die wäre irgendwie kürzer oder direkter oder besser gewesen oder vielleicht länger, aber komfortabler. Aber es hätte dort keine Alternative gegeben, das muss man einfach sagen.
Und dann seid ihr nach Maputo oder wo seid ihr da hingefahren?
Nee, Maputo war dann das Ende im Prinzip, das war ganz im Süden. Ne? Wir sind sozusagen auf halber Strecke, war das ungefähr von Chimoyo nach Maputo, sind glaube ich mit dem Bus 20 Stunden. Ne? Wir sind dann so nach 8 bis 9 Stunden ausgestiegen. Das ist Vilankulos, heißt das. Das ist so im Prinzip der erste Standort. Also man muss dazu sagen, dass eigentlich die kompletten nördlichen 50% sind touristisch fast wirklich unentdeckt oder komplett unentwickelt in Mosambik. Ne? Es gibt 1-2 Orte im Norden, das ist die Ile de Mosambik oder im mittleren Norden, der Norden ganz oben, das hatten wir ja schon gesagt, der ist ja sicherheitstechnisch sehr, sehr kritisch, ne? Der ist ohnehin sozusagen für Touristen nicht zugänglich. Dann so im mittleren Norden gibt es 1-2 Orte, die man besuchen kann, da gibt es halt auch nichts drumherum, also da hat man wirklich auch extrem lange Fahrten. Und dann so in den südlichen 40% von Mosambik, da gibt es dann so 4, 5, 6 Orte vielleicht an der, entlang der Küste, wo dann auch so die, die Städter von Maputo am Wochenende mal hinkommen, entweder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug. Und aber alles auf einem Niveau wirklich, also Tourismus ist dort so gut wie nicht entwickelt. Und Vilanculos ist im Prinzip von dort oben, wo wir gekommen sind, dann so der erste Ort. Auch ganz, ganz kleines Beach Town, sozusagen Strandörtchen. Lange Strände, sehr schöne Kulisse. Und wirklich nach dieser Busfahrt war das wirklich einfach, oh ja, wir sind da. Und ist erstmal entspannt. Kleine Unterkunft mit Wehrblick, alles gut.
Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr tropisch und sehr paradiesisch aus. Ja. Jetzt seid ihr ja diese Reise habt ihr jetzt gemacht. Jetzt seid ihr in einem Land, das zum ersten Mal kein Englisch als Hauptsprache, glaube ich, hat. Mhm. Jetzt ist Portugiesisch. Wie seid ihr damit klargekommen?
Ja, haben wir persönlich relativ gut, weil wir sprechen ja beide Spanisch fließend und da ist ja Portugiesisch nicht allzu weit. Wenn man jetzt kein Spanisch spricht, würde ich sagen, es ist wie so oft, ne? Man kann sich immer irgendwie verständigen und sei es dann mit Translator-App oder mit entdulten Händen und Füßen oder mit, ja, wie auch immer. Also es gibt ja verschiedene Arten und die sind jetzt zumindest von der Kultur her nicht so weit entfernt, dass man sich da nicht verständigen kann.
Und was habt ihr dann, du hast gesagt, also, ne, die Fahrt war ja so schlimm und dann endlich ein bisschen entspannen. Was macht man dann zum Entspannen in Vilanculos?
Im Prinzip genau das, entspannen. Strandspaziergänge vor allem. Also Strandspaziergänge heißt bei uns Wanderung von 10, 15 Kilometer. Gerade weil dort wirklich in Mosambik die Strände einfach unendlich. Also da gibt es teilweise überhaupt keine Unterbrechung. Ja, und da kann man mal unten lang laufen, mal oben auf den Dünen, mal dann auf den Berg hoch mit dem tollen Ausblick und so weiter. Das ist sehr, sehr schön. Es gibt ein Archipel dort, das Bazaruto-Archipel. Da gibt es verschiedene Inseln. Das haben wir nicht gemacht, weil es dort auch sehr schwierig war, Touren zu finden. Es gab wirklich nur relativ, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen touristische Touren, das stimmt nicht, es gibt keine, aber relativ exklusive Touren, weil es gibt doch so ein paar Luxusresorts und hätte man dann auch locker für so einen Trip auf so einem Boot über 100 Euro bezahlt, das muss jetzt nicht sein, ne? Und da haben wir sozusagen einfach ausgelassen und so die Gegend genossen, ist aber dort sozusagen das, ja, die Attraktion, die man machen kann. Und was ganz besonders ist dort in Vilanculos, es ist wirklich ein klassisches Fischerdörfchen und das ist auch generell was in Mosambik sehr typisch ist, dass man sich dort seinen Fisch wirklich, oder nicht nur Fisch, auch Meeresfrüchte direkt von den Fischern kauft zu wirklich unglaublich günstigen Preisen. Und dann entweder man hat eine Küche und kann sich das dann selbst zubereiten oder teilweise kann man sich das sogar kaufen. Und bei uns zu einem Restaurant gehen und sagen, hier, bereite mir das bitte zu.
Okay.
Und da kann man sich wirklich dort bei den Fischern, also klar, Fisch und alles, das kriegt man dort natürlich auch und überall, aber man kann sich dort wirklich auch Langusten oder Garnelen oder Tintenfisch oder was es dann nicht alles an wirklich doch eher vielleicht mal exotische Meeresfrüchten gibt, dort sehr, sehr günstig besorgen.
In vielen Ländern gibt es ja Bring Your Own Prinzip für Restaurants. Also meistens ist es ja immer so auf Bring Your Own Bottle.
Ja.
Bring deinen eigenen Wein oder genau. eigenes Bier oder sonst irgendwas mit, weil man halt eben keine Lizenz hat halt für Alkohol auch schankt. Und da bringst du deinen eigenen Fisch und dann präparieren die ihn dir quasi vor. Perfekt. Und du hast ja dann schon mal ganz kurz gesagt, also nach Maputo seid ihr dann quasi runtergefahren und von dort aus dann wieder abgereist, oder?
Naja, es ging vorher noch nach Tofo. Tofo ist eigentlich, genau, das ist auch das, was du am Anfang schon angesprochen hattest mit den schönsten Stränden. Ich würde es gar nicht mal so als der schönste Strand an sich bezeichnen, sondern einfach so diese Kombination aus Strandort, Landschaft, so diese minimale Infrastruktur, die man einfach braucht, damit man sich als, sag mal, als Tourist wohlfühlt, ne? Aber bei weitem kein irgendwie Massentourismus oder so, sondern einfach ein paar Unterkünfte, dass man eine schöne Bleibe findet, ein paar Restaurants. Es sind sehr schöne Strände oder vor allem Strandlandschaften, weil es eher in Richtung Dünenlandschaft geht, was mein sehr netter Kontrast ist zu eben zum Beispiel den tropischen Stränden von Sansibar oder wie wir es sonst aus der Karibik zum Beispiel kennen. Na, und das ist sehr, sehr spannend und total interessant, das zu erkunden. Kann man zu Fuß machen, kann man mit Buggies machen, kann man, wenn man über die Straße sozusagen außenrum fährt, mit dem Fahrrad machen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann ist Mosambik ja auch an der, jetzt überlege ich gerade, wir haben Sonnenuntergänge in Mosambik gesehen, ich würde sagen, es ist an der Westküste, aber es ist an der, ist ja eigentlich an der Südostküste.
An der Ostküste.
Ja, naja gut, ja, Tofo ist dann so ein bisschen eingerückt da unten. Ja, das ist eine gute Frage, warum wir da Sonnenuntergänge gesehen haben. Also wir haben tolle Sonnenuntergänge gesehen. Ich kann es jetzt gerade von der Reihenfolge da...
Naja, wahrscheinlich war der irgendwo da oben, Neptuns Beach Lodge and Beach Bar. Also das ist ja so eine Landzunge, die Richtung...
Also, naja doch, nee, jetzt weiß ich es, jetzt sehe ich es auch, weil Tofo an sich, also die Neptuns Beach Lodge, die ist oben in Baja, das ist dann schon wieder ein anderer Ort. Aber Tofo, da gibt es so eine ganz, ganz kleine Halbinsel. Die ist 200 Meter vielleicht groß, aber da kann man auf den Berg hoch und da sieht man auch über die Dünen hinweg so ein bisschen und demzufolge kann man sozusagen nach Westen blicken, hat das Meer, hat den Strand und trotzdem auch den Sonnenuntergang und die Landschaft, so war es, genau. Deswegen, also das geht sehr, sehr schön, oder dort eben dann einfach in der Beachbar zu gehen und gibt es nicht viele, also wie gesagt, alles auf sehr, sehr bescheidenem Niveau, was jetzt den Tourismus angeht. Aber zumindest so zwei, drei kleine lokale Beachbars gibt's und da kann man eben so einfach Strandleben mal auf afrikanisch genießen.
Und jetzt wart ihr so lange unterwegs, ne? Ihr wart ja wirklich lange Zeit in diesen ganzen Ländern unterwegs und vorher habt ihr ja relativ wenig Ahnung über den afrikanischen Kontinent gehabt und vielleicht auch viele Vorurteile dem gegenüber. Was hat diese Reise mit euch gemacht? Wie hat es euer Bild über Afrika und Ostafrika verändert?
Also ich würde sagen, eine der wichtigsten Erkenntnisse war, man kommt, wenn man möchte, kommt man überall hin. Ja, selbst in Ländern, die vielleicht nicht so das beste Image haben oder wo auch sicherheitstechnisch oft mal gesprochen wird, na, es ist eher so, ne, da gibt es Probleme, sollte man aufpassen, sollte man nur mit Touren hin und so weiter. Also wir haben uns sicherheitstechnisch komplett immer sicher gefühlt. Ja, also das war überhaupt kein Problem und demzufolge ist man dann natürlich auch relativ flexibel und frei in der Routenwahl, weil man jetzt nicht sagt, irgendwie, ach, das ist jetzt so entfernt oder so abgelegen, ob wir da sicher sind. Ja, also diese Probleme hatten wir überhaupt nicht und demzufolge haben wir auch immer überall einen Weg hin gefunden und sind quasi überall angekommen, wo wir hin wollten und das ist natürlich eine tolle Erkenntnis, wenn man merkt, okay, selbst in Afrika, selbst in absolut nicht touristischen Ländern kommt man dorthin, wo man möchte. Es hat natürlich die Liebe für den afrikanischen Kontinent extrem gestärkt gestärkt, mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Ich war vorher schon mal kurz nur 2019 war das in Senegal und Gambia, hatte sozusagen bloß einen ganz kleinen Einblick bekommen. Aber ja, weitere afrikanische Reisen folgen auf jeden Fall, hoffentlich. Ne? Also da gibt's noch so viel zu entdecken. Hat auch schon noch Routen im Kopf, ne? Was man da nochmal so über etwas längere Zeit vielleicht machen kann. Ne? Sowohl oben sozusagen Uganda, Ruanda, Äthiopien, die Ecke, ne? Das hat man jetzt gar nicht mitgenommen. Malawi auch, genauso wie Südwestafrika dann, ne? Die Ecke Namibia, Botswana, Südafrika und so weiter, ist noch völlig gar weißer Fleck bei mir. Also ja, die Liebe für Afrika ist definitiv da. Und ja, das, man könnte jetzt auch noch dieses, sag mal, in Anführungsstrichen Argument bringen, ne, wie wie einfach die Leute leben und wie sehr einen das, sag mal, erdet, wenn man in diesen doch sehr einfachen Verhältnissen unterwegs ist. Wobei ich das sagen muss, das hat man auch ja in anderen Ländern. Ne? Also das ist ja jetzt, wenn ich mich in Asien mal von den Tourist-Hotspots wegbewege, ist es ja nicht großartig anders. In Südamerika auch, die haben da gibt es ja auch viele, die mit sehr, sehr wenig leben müssen. Ne? Also das mag vielleicht in Afrika noch ein Ticken extremer sein, aber es ist jetzt nicht so unglaublich neu für mich oder für uns. Von daher ist es jetzt nicht vielleicht nicht das Learning schlechthin, aber auf jeden Fall nochmal die Bestätigung, dass einfach viele, viele Leute mit sehr, 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 sehr einfachen Mitteln leben müssen. Und nicht nur deswegen sind wir auch immer, immer wieder dabei zu sagen, wie gut wir es haben, wie gut, also dass wir schätzen, was wir haben, was wir machen können, welche Flexibilität wir haben, welche Sicherheit, sowohl finanziell als auch einfach ernährungstechnisch. Ne? Ich meine, wenn wir was zu essen wollen, gehen wir in den Supermarkt und dann haben wir das. Ne? Das haben viele Leute leider nicht. Aber wie gesagt, das hat ja nicht nur was mit Afrika zu tun. Das ist ja in vielen Ländern dieser Welt leider so.
Ja, ja, absolut. Aber ich finde halt eben, dass so eine Reise halt eben aber auch einfach zeigt, und das hast du ja jetzt gerade auch gesagt, dass es halt irgendwie geht. Ne? Und genau. Dass halt eben eine große Barriere oder eine große Angst sich aufgelöst hat und jetzt halt eben man einfach hinreisen kann.
Genau, richtig, richtig. Ne? Und was mir jetzt dabei einfällt, was natürlich auch eine spannende Erkenntnis war, hatten wir auch schon jetzt ab und zu in den beiden Folgen angesprochen, ne? Dass man auch die Sachen, die vielleicht relativ teuer erscheinen, dass man die auch mit, sagen wir mal, moderaten Budget, ne? Es geht nicht umsonst, ne? Und das soll ja auch gar nicht so sein. Ne? Aber man muss, wenn man eben die Tierwelt erleben möchte, muss man nicht unbedingt tausende Euro bezahlen. Muss aber dann natürlich, man muss flexibler sein, man sowohl zeitlich als auch komforttechnisch, also von ganz vielen Dingen. Ne? Und man muss sich einfach auf verschiedene Umstände einrichten können, damit man das kann. Ansonsten, wenn man eher das Komfortpaket haben möchte, dann sind natürlich Veranstalter oder organisierte
Sachen. Dann kommt man zu mir.
Genau, richtig. Deswegen habe ich das im Bogen gespannt. Ne? Aber nee, es ist, weil, wie gesagt, Safari ist ja so, ne? Siehst du ja genauso, ist halt dieses klassische.
Ich habe, bevor wir gesprochen haben, habe ich, und das ist ja mittlerweile über 2 Stunden her, dass wir angefangen haben, habe ich einen Newsletter geschrieben, den ich jetzt später rausschicke, zum Thema, warum alles so teuer ist und warum das so wichtig ist und dass man es auch nicht umsonst machen kann und auch nicht umsonst machen soll.
Ja, genau.
Und wir leben in einer Welt, in der alles einen monetären Wert haben muss. Weil wenn es keinen Wert hat, dann ist es ja wertlos. Und genau. Wenn es wertlos ist, warum soll man das dann schützen? Und deswegen hat alles seinen Preis. Und deswegen sind halt eben auch diese Eintritte so unglaublich teuer. Ne? Nimm dir mal Uganda und Ruanda für die Gorillas mal an. Da kostet halt so ein Permit für Gorillas in Uganda 800 und in Ruanda 1600 Dollar für dafür, dass du eine Stunde mit diesen Tieren verbringen kannst. Genau. Und das ist so wahnsinnig wichtig, dass das so ist. Ob das jetzt teuer oder günstig ist, ne? ob 800 Dollar besser ist als 1600, andersrum, ob 1600 besser ist als 800, das sei mal dahingestellt. Aber wenn wir diesen Tieren keinen Wert geben, keinen monetären Wert geben, dann werden sie nicht geschützt. Und nur weil wir das so gemacht haben, konnten die jetzt halt eben von 300 auf 1100 in den Virunga-Bergen halt eben wieder sich erholen, die Population erholen. Ne? Und deswegen, ich finde, das Safari, ja, es ist teuer, aber ich finde halt, dafür bist du halt eben in den letzten Wildnisgebieten dieser Welt, die halt eben entsprechend geschützt werden müssen. Ne?
Ja.
Und eigentlich, meiner Meinung nach, müsste es sogar noch teurer gemacht werden, weil Löwenpopulationen zum Beispiel, wenn man sich die Karte anschaut von Löwen in Afrika, dann sind das alles Inseln. Und früher waren das großflächig auf dem ganzen Kontinent. Und das heißt, Tiere können gar nicht von einem Gebiet zum anderen wandern, weil dazwischen ganz viele Menschen sind und so weiter und so fort. Und wir müssen viel mehr Geld ausgeben, um diese Korridore zu erschaffen, damit die Tierwelt halt eben tatsächlich gesund weiter bestehen kann.
Genau. Nee, bin ich absolut bei dir. Und deswegen haben wir ja alles. Ja, das Safari ist auch voll ihre Daseinsberechtigung und auch die ganzen Gebühren, wenn sie dann dort auch ankommen. Ne? Das ist ja auch immer die Frage, ob die Gebühren.
Ja, aber ich glaube schon, dass das ist ein berechtigter Einwand und hier und da, ich glaube, ich kann da nicht für alle irgendwie sprechen, aber es gibt in den meisten Orten kommt das schon ganz gut an und klar, es gibt Regierungen, die halt ihre Nationalparks wie Scheiße behandeln und einfach nur wie so eine Cash-Cow wo genau. sie einfach nur melken und nichts reinstecken, aber grundsätzlich ist das schon ganz, ganz gut.
Genau, genau. Nee, auf jeden Fall.
Ja. Nee, sehr cool. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich ganz lange drüber reden kann, aber das ist nicht Thema heute. Auf jeden Fall danke ich dir vielmals, dass du so viel Zeit mitgebracht hast als allererstes und eine Doppelfolge mitgebracht
Gerne,
hast über ein sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube halt eben auch vielleicht ein bisschen Angst den Leuten genommen hast, davor ja auch auf eigene Faust dorthin zu reisen oder allgemein dorthin zu reisen und es einfach mal zu erleben, weil es halt eben alles nicht so schwarz-weiß ist, wie es in den Medien vielleicht gerne porträtiert wird.
Genau, richtig. Und es gibt auch noch so viel mehr zu erleben als Safaris, ne? Ich denke, da haben wir es auch einen ganz guten Überblick geschildert, was man alles machen kann und was es eben noch zu unternehmen gibt.
Vielen, vielen Dank. Wir haben deinen Blog und alles in den Shownotes hinterlegt, wo du halt auch natürlich deinen großen Erfahrungsschatz, das, was du halt über 100 Länder alles gesammelt hast, niedergeschrieben hast. Und vielen Dank, dass du heute hier wieder nach so vielen Jahren zu Gast warst. Ja.
Danke dir und hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten ein paar Infos teilen und ja, vielleicht klappt es dann irgendwann mal ein drittes Mal in geraumer Zeit.
Vielleicht nicht 9 Jahre oder 8 Jahre, ich weiß nicht,
genau, wie lange das her ist. Mach mal kurzfristiger was, sehr gut.
Ne? Also, alles klar. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Ebenso, bis bald.
Ciao.